Genau, lass es. Ich komme mit zwei hin. Vielen Dank, Werner. Werner hat mir vorhin auch schon beim Aufbau ein bisschen geholfen. Ja, ich, was Gerda? Es wird ja nicht. Ist, weiß ich nicht, ob es.
Du wirst aufgenommen durch dieses.
Genau.
Nur falls dann jemand nach oben verschwendet.
Also muss ich lauter sprechen, trotz des Mikrofons, genau. Ja, ist, was Gerda eben sagte, für euch eine Ehre. Ich hoffe, dass es hinterher so sein wird. Für mich ist es eine Ehre, heute hier zu sein, dass ihr, ich sag mal, bei dem tollen Wetter euch aufgemacht habt und trotzdem zum Gottesdienst gekommen wird. Das finde ich allein eine sehr schöne Sache, anstatt am See zu liegen oder sonst irgendwo kühl. Also ihr seid bereit, Sachen zu hören. Und ich möchte gerne heute ein Thema mit euch teilen, was mich schon ein paar Monate bewegt. Und zwar ist mein Thema die Bergpredigt. ja. Ich hatte vor einiger Zeit mal den starken Eindruck, der auch dann immer mal wieder kam, dass Grundlagen für mich und für die Gemeinde dran sind, jetzt für die nächste Zeit, vielleicht nächste halbe oder nächste Jahr. Und ich bin dadurch immer wieder dann auf die Bergpredigt gekommen, für mich selber. Und ich habe da massiv draus profitiert. Und vor einiger Zeit hatte ich mal mit einem Nachbarn mich unterhalten. Wir unterhalten uns immer mal über alles Mögliche. Und da hat er nochmal so gesagt, für ihn würde nur die 10 Gebote und die Bergpredigt vom Christentum zählen. Sonst nichts. Und dann habe ich aber festgestellt, dass er aber von der Bergpredigt fast gar nichts kennt. So ein paar Sachen habe ich mal angedeutet. Und es ist auch relativ viel Stoff. Und zwar die Bergpredigt steht in Matthäus 5. Bis 7 sind insgesamt 2 Kapitel in der Bibel. Und dadurch war ich so ein bisschen dazu gekommen, mich noch ein bisschen intensiver auch damit zu beschäftigen. Und heute möchte ich ein paar Dinge mit euch teilen, weil ich sag mal so, jeder Satz fast aus der Bergpredigt ist fast eine Predigtreihe manchmal wert. Oder jeder Kapitel oder jeder Abschnitt, der da ist. Also, und ihr habt auch schon vielleicht 100-mal oder 1000-mal in eurem Leben das, die Sachen auch schon gehört, ich auch. Trotzdem finde ich immer wieder total interessant und spannend, wie aktuell es ist. Wenn ich zum Beispiel, habe jetzt also die letzten Monate ziemlich oft versucht zu lesen, das heißt versucht zu lesen, ich habe mir vorgenommen, ach jetzt lese ich mal wieder durch, aber ich habe immer gedacht, ich kann es gar nicht durchlesen, weil mich immer wieder Sachen ganz neu berührt haben. Und das möchte ich gerne an euch heute weitergeben. Und ein Ziel ist dabei, so deswegen habe ich nochmal so ein paar Sachen aufgebaut, um die Struktur so ein bisschen von der Bergpredigt nochmal kurz aufzuteilen, weil mir das geholfen hat, mir es besser zu merken. Ein anderes Ziel ist einfach, wirklich nochmal Dinge hervorzuholen, die immer schon mal da waren, die Wichtigkeit. Ein anderes Ziel ist nochmal, von mir auch ein paar Erfahrungen weiterzugeben, denn da kann man wirklich tolle Erfahrungen machen. Ich habe gerade vor 3 Wochen wirklich eine ganz interessante Sache gemacht, komme ich gleich nochmal drauf. Mir war schon lange Zeit eigentlich immer so ein Wort, auch aus dem Matthäus-Evangelium, Vers 28, Vers 19, wo Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, darum geht ihr zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie und lehrt sie halten, alles, was ich euch befohlen habe, und seid gewiss, ich bin bei euch. Und zwar dieses lehrt sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Das Befohlen hört sich jetzt so ein bisschen wie so Befehl, also dass man jemand fast anschreit oder eben die Sachen so, das geht nicht anders, aber man könnte das auch übersetzen mit anbefohlen. Und ich merke so, das hat mir in letzter Zeit geholfen, Jesus hat mir diese Sachen anbefohlen, seine Lehre, mir selber und auch zum Weitergeben. Und die Bergpredigt ist in so konzentrierter Form die Lehre Jesu, habe ich gemerkt. Ich hatte vor, weiß ich, 15, 20 Jahren, war mir der Vers schon so wichtig, dieses Lehre zu halten, also für mich selber auch und für andere. Und dann habe ich vor ein paar Jahren mal angefangen, die aufzuschreiben, die Sachen, die Jesus alle so befohlen hat. Und weil ich in Matthäus angefangen hatte, ich wollte das Neue Testament so durchgehen und bin es auch fast durchgegangen, habe ich halt gemerkt, bei Matthäus muss ich im Grunde jeden Satz aufschreiben. Also das ist so in dieser konzentrierten Form Jesu Lehre. Einzelne Teile davon sind sehr bekannt. Erstaunlich finde ich auch, dass zum Beispiel Nichtchristen auch die Bergpredigt kennen. Also wenn man sie darauf anspricht, kennen sie es zumindest, haben schon mal von gehört und auch von den Worten so ein Stück angetan sind. Also ich habe immer wieder gemerkt, da kam so was wie angerührt sein, wie angetan, wie Ehrfurcht oder wie so ein Nachdenken, wo manchmal Leute manchmal sehr oberflächlich sind, aber dabei auf einmal kam so ein Stück Tiefe rein. Ich habe dann Ich werde nie vergessen, zum Beispiel mein Deutschleistungskurslehrer, der hat unseren allerersten Unterricht damit angefangen, dass er Jesus zitiert hat, am Anfang war das Wort. Er ist kein Christ gewesen, das kam hinterher sehr deutlich raus bei unseren Diskussionen, aber das hat er gesagt, am Anfang war das Wort. Und dann hat er auch gesagt, dass auch zum Beispiel die Worte Jesu so ein Beispiel dafür sind, dass sie die Jahrhunderte oder die Jahrtausende sogar überdauert haben und Bestand hatten, diese Worte, die Jesus damals gesagt hat. Genau, ich habe selber dann jetzt in letzter Zeit immer mal alle möglichen Leute, die ich getroffen habe, interviewt zu der Bergpredigt. Jeden, den ich in letzter Zeit begegnet bin, habe ich einfach gefragt, darf ich mal ein paar Fragen stellen. Und dann habe ich halt so einmal gefragt, ob er die Bergpredigt kennt und dann auch so, was er noch so davon weiß. Und das war ganz spannend, denn jeder kannte sie. Manche wussten weiter nichts mehr, außer dass sie die Bergpredigt schon mal irgendwann im Kindergottesdienst oder in der Schule hatten, aber Inhalte waren dann natürlich auch nicht mehr so bekannt, aber die Bergpredigt an sich war ein Begriff. Manche wussten, dass so am Anfang selig vorkommt. Mein Sohn, der in der COD kommt, der wusste sogar, dass es 9 Seligpreisungen waren, weil er mal ein Referat darüber halten musste und solche Dinge. Manche, dass das drin ist, Vaterunser zum Beispiel vorkommt, manche, dass die Gebote vorkommen. Eine Frau hat mir auch erzählt, dass Jesus so besonders außergewöhnlich und erzählt in der Handel. Sie hat gesagt, ich weiß gar nicht, was drinsteht, aber ich weiß, dass er außergewöhnlich erzählt hat und zum Beispiel auch Bilder, die man sich merken konnte, obwohl sie keins mehr wusste, aber sie wusste, dass Jesus in Bildern geredet hatte. Oder auch manche haben gesagt, dass ein besonderer Geist dahinter steckt. Oder jemand sagte, dass etwas radikal ganz anderes ist, was wirklich so beeindruckend ist. Und so ging es auch den Zuhörern, die Jesus zugehört haben. Und zwar am Ende von der Bergpredigt im Kapitel 7 steht dann, als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er lehrte sie mit Vollmacht. Und dieses tief beeindruckt, habe ich gemerkt, dass es bei mir auch gekommen ist und ich wünsche es mir auch von euch. Wenn ihr heimgeht und zum Beispiel einfach die Bergpredigt dann nochmal lesen werdet, dann ist das Ziel der Predigt unter anderem erreicht. dieses beeindruckt werden. Was ich auch besonders, also was mich selber als, ich bin eine ziemliche Praktikerin, also für die Insider so eine Duerin, da ist mir die Anwendung von Worten immer sehr, sehr wichtig. Gerda hat es vorhin auch gesagt, die Anwendung, wie wir Dinge anwenden können. Für den Alltag ist es einfach wirklich wichtig. Und ich werde ein paar Beispiele erzählen, weil ich immer wieder merke, das Wort Gottes ist für mich wie eine Gebrauchsanweisung. Muss jetzt nicht jeder andere so sehen. Ich lese gerne Gebrauchsanweisungen, sage ich dazu. Das ist ein bisschen merkwürdig so, aber das ist so. Und ich merke auch immer wieder, Wort Gottes kann ich wirklich so verwenden. Ich gucke, was da steht überlege, was kann ich davon anwenden, was steht da, in welchem Zusammenhang und ich merke immer wieder, das ist so toll, das anzuwenden, denn hinterher hat man totalen Gewinn davon. Und ich habe auch selber gemerkt bei der Vorbereitung, ich habe total profitiert und bin immer noch begeistert davon. Ich habe jetzt mal einmal an einem Tag mal Bibel-TV so nebenher, neben der Arbeit laufen lassen, so 3-4 Stunden ungefähr. Und da habe ich gemerkt, ich konnte immer nur so gelegentlich zuhören, habe ich bestimmt 10 bis 15 Mal auf einmal aufgehört, weil die Bergpredigt auch erwähnt wurde. Nur mal so zur Wichtigkeit dazu. So, jetzt geht's los. Die Vorgeschichte dabei ist in Matthäus 4, Vers 23. Ich weiß nicht, ob du es anbringen willst. Rede ich schnell oder ist besser, wenn mitgelesen wird? Ja, genau. Und Jesus zog durch ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Noch weiter. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren und Besessene und Mondsüchtige und Lahme und er heilte sie. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach aus Galiläa, aus dem Gebiet der 10 Städte und aus Jerusalem, Judäa und von jenseits des Jordans. Und noch ein Vers. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Wenn ihr euch das vielleicht mal kurz vorstellt, also so eine riesige Menschenmenge. Ich muss sagen, ich habe noch gar nicht mal so oft so große Menschenmengen gesehen, fast nur im Fernsehen. Also in echt müssen es wahrscheinlich Tausende gewesen sein, die so von seinem, was er gemacht hatte, die ihn mitbekommen hatten, die vielleicht geheilt waren, die was gehört hatten und die einfach mehr wollten. Und die waren auch noch dabei. Und dann wird halt geschildert, dass er sich auf den Berg setzte. Ich weiß nicht genau warum, vielleicht war er dann besser zu sehen. Aber seine Jünger setzten sich so um ihn rum, so im kleinen Kreis. Und die Bergpredigt richtete sich eigentlich in erster Linie auch an seine Jünger, die um ihn rum saßen. Ich weiß nicht, ob die früher schon Megafone oder sowas hatten oder irgendwelche Sachen, dass wirklich so großen Menschenmengen so geredet werden konnten, dass alles hörten. Ich vermute eher, dass es so ein bisschen durch Weitergabe vermittelt wurde. Also hat er erst wahrscheinlich erst zu seinen Jüngern geredet, die das dann auch weitergegeben haben. Ja, und dann würde ich jetzt mal ganz kurz auf das Ende nochmal gehen. Und zwar, weil da wird jetzt so ein bisschen deutlich, warum Jesus das Ganze sagt. In Kapitel 7, Vers 24 steht, das kannst du ruhig auch nochmal dran machen. Genau. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Nochmal. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht um. Das reicht auch, denn es war auf den Felsen gegründet. Kein Vers mehr. Denn es war auf den Felsen gegründet. Also Jesus geht es bei seinen Worten, was er da sagt, auch bei dieser Lehre jetzt, geht es darum, dass wir verschiedene Dinge erleben. Und die Ziele würde ich gerne mal aufschreiben, weil sie immer mal wieder vorkommen. Also wenn du das nochmal gerade dran machst, weil da wird es nämlich ein bisschen deutlich. Also er sagt ja, wer mein Wort hört und tut. Das schreibe ich jetzt mal hier oben, Klammern, hören und tun. Der gleicht, den will ich einem klugen Mann vergleichen. Also Jesus geht es darum, dass wir klug werden, sein, bleiben, Klugheit halt. Kann man das lesen von hinten? Genau. Und ich denke, das kann für uns auch ein gutes Ziel sein, klug zu sein. Das nächste, was er dann auch schildert, ist, dass er ja dieses Bild von dem Haus sagt. Ich kann nicht gut zeigen, aber ich mache es einfach mal. Ein Haushalt, was einfach einen sicheren und festen Grund hat, also einen felsigen Grund unten. Eine gute Substanz unten, eine gute Grundlage. Und ich denke, man kann es jetzt einfach damit vergleichen. Es geht wirklich darum, im Leben eine gute Lebensgrundlage zu entwickeln. Also, ich schreibe jetzt mal auf zum Beispiel Sicherheit. Das ist ihm für uns wichtig, eine gute Lebensgrundlage. Entschuldigt, meine Schrift, die manchmal nicht so ganz gut ist. Genau, wenn du den nächsten Vers dann nochmal nimmst. Da wird ja dann geschildert, wenn Platzregen kommen, Wasserströme kommen, Winde kommen und alles, Stürme und. Also auch in Krisen würde ich jetzt mal gute Lebensgrundlagen. In Krisen, in Schwierigkeiten. Ich würde mal kleiner, ja. Ja, weil ich alles draufkriegen will. Genau, in Krisen, in Schwierigkeiten, in Nöten. In Gegenwind und, was man da alles anführen kann. Da geht es ihm darum, dass wir wirklich eine gute Lebensgrundlage haben und hinterher die Werte, die wir haben oder hinterher das, was uns wichtig ist, hinter das, was uns ausmacht, einfach weiterhin noch bestehen kann. Genau. Dann würde ich jetzt gern einfach mal kurz anfangen mit der Bergpredigt und zwar am Anfang nenne ich es immer so, stehen 9 Glücksrezepte. In manchen Übersetzungen steht glücklich drin, wenn du mal 5 Vers 3, den ersten Satz einfach nimmst, oder die ersten paar Sätze, genau. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Hier steht jetzt glückselig, das ist ein Begriff, den wir in der Alterssprache nicht mehr verwenden. Glück wird verwendet in der Alterssprache, Seligkeit eher nur so bei mysteriösen Sachen, aber zum Beispiel auch glücklich, das steht in der guten Nachricht so, oder selig, sagt Luther, ältere Menschen können das noch ganz gut verstehen. Glücklich zu preisen, steht zum Beispiel bei Schlachter oder Elberfelder, in Elberfelder nicht, da steht das, ne? Nicht Schlachter steht das, dann steht es bei Elberfelder, glücklich zu preisen, also auch nochmal, nicht nur mein, wie ich mich selber fühle, sondern auch wie andere mich sehen. Glücklich zu preisen seid ihr. Oder auch in der englischen Übersetzung steht, blessed, gesegnet. Das sind alles so diese Dinge. Das finde ich eigentlich ganz erstaunlich, dass Jesus mit sowas anfängt. Nämlich glücklich, selig, gesegnet und sowas alles seid ihr. Und zwar nicht, wenn ihr bestimmte Dinge tut oder macht das, damit ihr das seid, sondern er sagt, seid ihr. Das finde ich auch nochmal, würde ich einfach mal hier oben so mit hinschreiben. Das fand ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich selber nochmal zu entdecken, seid ihr. Und für mich war es wichtig, in den Seligpreisungen, die gleich kommen, nochmal zu gucken, was bin ich davon? Weil er sagt, seid, Entschuldigung, ihr. Das finde ich eine ganz andere Perspektive, wie ich es früher hatte. Früher habe ich immer gedacht, naja, ich muss gucken, dass ich sanftmütig bin, dass ich barmherzig bin und was alles da so gibt. Also das sind so Ziele, die ich erreichen muss. Aber Jesus sagt, ihr seid es. Und ich merke, ich brauche das gar nicht alles zu sein. Ich habe da meine Stärken und Schwächen. Zum Beispiel gibt es Menschen, die, ich glaube, wir sollten es erst lesen, ne? Bevor ich jetzt davon rede. aber ganz kurz, wir müssen nicht alles sein, sondern wir sind bestimmte Dinge. Zum Beispiel weiß ich von Menschen, die ganz arg nach Gerechtigkeit streben. Ich habe es auch so ein bisschen damit, aber nicht so sehr. Und die sich manchmal wirklich ihr ganzes Leben fast dafür verausgaben, Gerechtigkeit zu erwirken. Und es gibt zum Beispiel ganz sanftmütige Menschen, würde ich mich auch nicht so ganz zuzählen. Meine Familie kann was anderes erzählen, auch wenn ihr mich vielleicht so erlebt. Aber die sanftmütigen Menschen, denen ist dann auch was verheißen. Oder auch, was jetzt gleich noch kommt. Also vor allen Dingen dieses, ihr seid's. Und ich habe gemerkt, für mich ist wichtig zu gucken, was bin ich? Ich schreibe es mal dabei. Weil das waren für mich so eine ganz andere Sicht einfach so da drauf. Ihr seid es. Vielleicht habt ihr, wir würden es jetzt einfach mal lesen, dass wir nach und nach einfach die neuen Dinge durchgeben, von 5 Vers 2 an. Er sagte, genau, er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach, glückselig oder glücklich oder gesegnet sind die geistlich Armen, denn ihre ist das Reich der Himmel. Ganz kurz nochmal, gehen wir einmal zurück. Und zwar würde ich da gerne nochmal was mit rausnehmen, das ist ein bisschen schwer verständlich, aber das werden wir gleich nochmal durchmachen, aber dieses, denn ihre ist das Reich der Himmel, das ist auch nochmal sowas, was Jesus als Ziel hat. Ich schreibe es mal ruhig in Rot. Denn das ist so ein Kernthema von Jesus immer wieder. Es kommt auch in der Bergpredigt öfters vor. Ihre ist das Reich der Himmel, das Reich der Himmel, sie werden ins Reich der Himmel kommen, ins Himmelreich kommen und solche Dinge. Das ist so eine ganz, ganz wichtige Sache für ihn, dass das Reich der Himmel vorhanden ist, wenn wir gleich nochmal extra drauf eingehen, wie das in dem Fall ist. Glückselig sind die geistlich Armen oder man kann da auch übersetzen, die arm sind vor Gott. Oder die im Geist arm sind, gibt so verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten, die auch alle ganz spannend sind. Bis man eins mal versteht, würde ich auf jeden Fall immer suchen. Weiß nicht, ob man mit geistlich Armen viel anfangen kann. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Den nächsten Vers. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Und hör mal, ob du für dich jetzt bei den neuen Sachen was findest, was du bist davon. Oder vielleicht auch mal warst. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. So als dritte, vierte. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Achte, glücklich sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Okay. Genau, ich weiß nicht, habt ihr jetzt vielleicht was gehört, wo ihr euch so ein bisschen gefunden habt, weil ihr das seid? Jedenfalls, ich habe so gemerkt, für mich ist das total tröstlich, dass Jesus das so zusagt, dass er sagt, glücklich, selig, gesegnet, selig bist du. Zum Beispiel am ersten Punkt, wenn wir den nochmal nehmen, geistlich arm. Glückselig sind die geistlich Armen oder die, die vor Gott arm sind oder im Geist arm sind. Ich mache mir jetzt eine relativ einfache Übersetzung für mich. Ich würde da einfach sehen, wo ich Schwächen habe, wo ich Begrenzungen habe, wo ich Unvermögen habe, wo ich Unfähigkeiten erlebe, wo mir was nicht gelingt und. Und einfach auch merke, wenn ich vor Gott oder so bin, das alles reicht eigentlich nicht aus für bestimmte Dinge. Dann sagt er trotzdem zu mir, glückselig kann zu sein. Und ich will das nochmal kurz erklären, denn er sagt ja dann im Grunde, vor Gott oder mit Gott gehört ihr das Himmelreich oder gehört euch das Himmelreich, nicht nur mir, auch euch. Und das Himmelreich, mal ganz grob übersetzt, zumindest eine junge Frau, die sich nicht viel damit beschäftigt, ja, das sind alle die Dinge, die übernatürlich sind, das Himmelreich, alles noch, was zusätzlich ist, fand ich eine gute Definition. In der Bibel gibt es zum Beispiel eine Definition, die heißt, das Himmelreich Gottes ist nicht Essen und Trinken, also dass es nicht darum geht, das nur zu sehen, obwohl es auch wichtig ist, aber es ist Freude, Friede und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Und das sind auch Ziele, die Jesus für uns hat. Nämlich Freude, Friede und Gerechtigkeit. Und ich merke immer wieder, wenn ich mit meinen Schwächen, Begrenzungen und, dann zu Gott komme oder mit ihm das so bespreche, dann entstehen die Dinge. Dann kriege ich entweder über Sachen Frieden, die nicht gut laufen, ärgere mich zwar ein bisschen oder rege mich auf, aber ich merke immer zum Beispiel, Aufregen kommt bei mir immer zum Ende, wenn ich mich mit Gott, wenn ich die Dinge mit Gott verhandle. Genau, das ist so der erste Teil. Wenn wir kurz mal das zweite nehmen, auf so ein paar, ich werde jetzt auf so ein paar Einzelne ein bisschen näher eingehen, und zwar auf den zweiten Vers. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Das ist auch was man manchmal einfach sehen. Wir erleben manchmal einfach Trauer. Wenn wir trauern, Schmerz erleben, loslassen müssen, und wir wollen das ja meistens nicht gerne, aber dann sagt Jesus, gibt Perspektiven. Und ich habe das erlebt, zum Beispiel als mein Bruder und meine Mutter verstorben sind, mein Bruder relativ dramatisch, da habe ich auch getrauert. Und ich hatte diese glückliche Situation in beiden Fällen, dass ich mehr vor Gott getrauert habe als mit Menschen. Weil bei meinem Bruder war ich gerade in Urlaub, also war ich gar nicht vor Ort. Da hatte ich nur meine engste Familie um mich rum. Und meine Mutter war dann die Pandemie schon, dass ich auch nicht mit anderen da groß beschäftigt war. Und das war in dem Fall für mich eine gute Sache, weil ich dann die Trauer viel mehr mit Gott erlebt habe, mit ihm darüber gesprochen habe, was da alles so schlimm ist und so ungerecht und so furchtbar und hätte anders laufen und was alles möglich so mit ihm verhandeln. Und da sind diese Sachen sofort eingetreten, dass ich Freude, Friede und Gerechtigkeit dabei auch hatte. Und dieses, was er zusagt, in dem Fall nochmal mehr, dieses getröstet werden. Richtig akut und schnell bin ich da wirklich gut getröstet worden in beiden Fällen, dass die Trauer mich nicht so überwältigt hat, sage ich einfach mal so. Und auch, dass die Trauer so langfristig nicht, denn manchmal gibt es ja so, dass die Trauernden wie in der Schutzblase sind, weil sie mit allen möglichen da so beschäftigt sind und später dann das erst kommt. War bei mir aber auch nicht so, sondern ich konnte wirklich, ich bin getröstet worden. Und ich merke auch im Umgang mit anderen Trauernden, also nicht nur mit mir selber, sondern auch mit anderen, dass mich das auch hält. Wenn ich zum Beispiel als meine neugeborene Nichte gleich nach der Geburt gestorben ist, war so mit Schlimmste, was ich je erlebt habe, aber für die Eltern auch noch mal mehr. Ne? Ich habe die Eltern so ein bisschen begleitet, aber ich konnte sie nicht trösten. Ich konnte ihnen gar nichts sagen oder auch nicht nur Schmerz leben und dass Wut und was alles aber mir angehört und sowas alles, aber ich wusste, ich kann eigentlich gar keine Trost geben, aber ich wusste, Gott kann Trost geben. Ich konnte für sie beten, das habe ich dann auch lange viel gemacht, für sie beten und dann wusste ich aber auch, Gott tröstet sie. Ich konnte es mir nicht vorstellen, wann, wie und was da so passiert, und es ist auch nicht so, dass diese dass dieser Trost die Trauer wegnimmt, denn Eltern, die Kinder verloren haben, sind ihr ganzes Leben davon auch geprägt, das ist einfach Trauer. Aber sie waren ja auch beide Christen und hatten auch um Gebet gebeten. Ich wusste, sie werden irgendwann getröstet werden und es ist dann auch so passiert. Sie sind beide jetzt eigentlich sehr humorvolle, liebevolle Menschen, also sie sind so ein Stück getröstet worden. Wie gesagt, das heißt nicht, dass es weg ist oder so, ne, sondern dass sie getröstet worden sind. Und da merke ich wieder so, das ist was für mich total hilfreich ist, dass Jesus das so zusagt. Wenn wir nämlich in so Situationen kommen, hat er eine Lösung dafür. Und, nämlich diesen Trost, der wirklich über alles menschliche Trost einfach auch hinausgeht. Ich würde nochmal einen dritten Vers nochmal kurz ansprechen. Als nächstes kommt jetzt die Sanftmütigen, genau, denn sie werden das Land erben. Finde ich auch eine interessante Sache, so ein Stück, oder ihnen wird das Erdreich, sie werden das Erdreich besitzen, gibt es zum Beispiel manchmal als Übersetzung. Ich finde, manchmal kann man da ruhig so einen Zusammenhang sehen, sanftmütige Menschen haben auch manchmal Eigentum. Also zum Beispiel, Eigentum haben die auch. Zum Beispiel Werner und Gerhard, ich finde, die beiden sind sanftmütige Menschen. Und die haben ja auch ein Haus und ein Grundstück und solche Dinge einfach auch zu versorgen. So ein, es ist jetzt nicht, nicht, wer was hat, ist sanftmütig, das nicht, aber so dieses, Jesus sagt da, ihnen wird einfach auch was gehören, was sie mit der Sanftmut umkleiden können oder in der Sanftmut da begegnen können. Das ist jetzt ein bisschen, das hatte ich jetzt aufgeschrieben, aber das ist so, denke ich, bei sanftmütigen Menschen. Gibt Jesus das weiter. Jetzt das nächste nochmal. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Da merke ich auch immer wieder so, wenn Ungerechtigkeit, wenn man das erlebt, dann steht man in der Gefahr zu verbittern, zu resignieren, aufzugeben, um was da so alles kommt, Wut und Aggressionen teilweise auch und wenn man so Ungerechtigkeiten erlebt. Und es ist so, wir stehen in Ungerechtigkeiten drin, vielleicht habt ihr auch in letzter Zeit gerade irgendwas Ungerechtes erlebt, aber er sagt, sie sollen satt werden. Zum Beispiel habe ich einen Bekannten, der massiv immer sich mit Ungerechtigkeiten der Welt beschäftigt. Bei jeder Begegnung muss er mir immer erzählen, wie ungerecht welche Systeme, welche Organisationen, welche und sind. Und ich halte dann immer nur, der Gegner richtet sich furchtbar auf und sagt immer, ich wäre da unverschämt. Wenn ich immer sage, nee, das macht nicht alles aus. Zum Beispiel hat er einmal über alle Krankengymnastikpraxen da hergezogen, weil er da irgend so einen negativen Ungerechtigkeitsfall erlebt hat. Ich habe gesagt, nein, ich kenne welche, die machen das nicht aus Habgier, die machen das nicht, sondern wirklich aus einer Berufung raus und die sind nicht ungerecht und. Also das ist, und dann habe ich ihm auch mal gesagt, auf die Bergpredigt hingewiesen und habe gesagt, hier guck mal da, die ist eigentlich verheißen, dass du satt wirst, wenn du so mit Gerechtigkeit dich beschäftigst, aber nicht dich von der Ungerechtigkeit zu ernähren, denn das hat wiederum ganz, ganz heftige Folgen, die, wie gesagt, so Verbitterung und weiß ich noch alles führen kann. Genau. Das nächste vielleicht nochmal. Alles wollte ich jetzt dann nicht durchgehen. Eins weiter. Sonst lese ich aus der Bibel. Direkt vor geht auch. Genau. Genau. Die Barmherzigen, ach, erst reinen Herzen, genau. Selig sind, oder glückselig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Gut. Ich hatte eigentlich nochmal. Die Frieden stiften vielleicht nochmal. Oder sie sagt es einfach. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Gut. Ich denke, was ich will jetzt nicht alles in einzelnen durchgehen, nur so die ersten so ein paar exemplarisch. Was deutlich wird, ist so, dass Jesus diese guten Absichten für uns hat bei dem Ganzen. Dass er will, dass wir gucken, was davon bin ich, also wirklich so mich selber angucken und dann auch seine Verheißungen mit in Anspruch zu nehmen und nach seinen Verheißungen auch zu gucken. Und dieses, was Glück dann auch bedeutet, danach Ausschau zu halten. Und zwar ist es immer an ihn gebunden. Wenn jetzt jemand anders mir sagen würde, glücklich bist du, weil du sowas machst oder so, dann kann ich es mal ausprobieren, aber bei Jesus weiß ich, bei ihm, wenn ich es ausprobiere, hat es auch diese Verheißung, hat es auch diese Ergebnisse, hat es auch diese, was er verheißt vorher. Wegen der Zeit würde ich es dabei jetzt belassen. Ich könnte noch auf alles einzeln eingehen, aber ich denke, guckt selber einfach mal zu Hause. Und ganz, ganz wichtig ist wirklich dieses, dass Jesus mit diesen Dingen, wenn wir uns damit beschäftigen, uns diese Lebensgrundlage geben will, diese Sicherheit, die wir brauchen. Ich würde jetzt noch mal kurz die Bergpredigt von der Einteilung her so sehen. Wir hatten ja eben schon mal gesagt, es gibt diese 9 Glücksrezepte. Vielleicht findet ihr auch ein besseres Wort dafür für euch. Mein Sohn sagte, das hört sich komisch an. Aber ich sag's für mich so. Das ist also, was wir eben alles gelesen hatten von bis Vers 9. Danach kommen zwei Sätze, die wir auch noch mal kurz lesen werden. Und zwar sind das so Identitätszusagen. Und zwar sagt er da, ihr seid, das ist dann, müsste ab 10 sein. Genau, und nee, noch ein bisschen weiter, das ist noch weiter später. Ab 13. 5 Vers 13. Da sagt er, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Das nächste nochmal, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Also Jesu Ziele für uns sind auch einmal, hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber Salz und Licht. Und auch wieder hier sagt er nicht, ihr sollt das irgendwann mal werden oder ihr seid dazu bestimmt oder es ist irgendwann mal dran, dass ihr das seid, sondern er sagt, ihr seid's jetzt auch schon. Salz und Licht. Und zwar, da ist jetzt noch mal mehr diese Außenwirkung richtig, ist Salz der Erde und Licht der Welt. Also nicht nur für unsere nähere Umgebung, sondern wirklich auch mit einer größeren Ausstrahlungskraft. Und das finde ich so so interessant, dass Jesus, wie gesagt, bei seiner Grundsatzlehre da erstmal damit anfängt mit den Glücksrezepten und dann so unsere Identität nochmal bestätigt und das zusagt, wie er uns sieht. Danach kommt, das ist Matthäus 5, Vers 17 bis 48, da werden wir gleich einzelne nur rauslesen, und zwar geht es da so im großen Ganzen um Erfüllung der Gesetze. Und was ich dabei sehr wichtig finde, ist der Vorspann davon. Und zwar, Jesus sagt ab Vers 17, wenn du magst, kannst du es auch dran werfen. Denk nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen, aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Warte mal dabei einen Moment, um zu erfüllen. Und das finde ich so diese das ist Jesu Ziel auch. Schreibe ich mal hier hin, dass er selbst erfüllt die Sachen. Ich muss sagen, ich bin da noch nicht ganz durchgestiegen, was es so alles bedeutet. Und ich denke, werde ich vielleicht auch im ganzen Leben nicht alles erkennen, was das bedeutet. Aber dass er selber die Dinge, nämlich das Gesetz und die Propheten, also das ganz für uns vielleicht würden wir sagen, das Alte Testament, oder die Gesetze und was alles so dazu zählt, wie Gott sich vorgestellt hat und wie er das Leben für sich für uns vorstellt. Und Jesus ist nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Werden wir gleich nochmal kurz ein bisschen vielleicht mitbekommen, was das bedeutet mit diesem Erfüllen. Und bei diesem ganzen Abschnitt von 5, das ist ein ziemlich langer Abschnitt, Matthäus 5, Vers 17 bis 48, da jetzt zitiere ich es nochmal ganz kurz, denn das können wir nicht als Ganzes lesen. Nur dieses, als Vorspann ist wichtig, er selber erfüllt das. Nicht wir sollen es erfüllen und wir müssen es machen, sondern er. Und da geht es darum, Erfüllung des Gesetzes. Erfüllung, du sollst nicht töten. Ihr wisst, dass gesagt ist, ihr sollt nicht töten. Und dann sagt Jesus, das lesen wir nochmal kurz mit dem Töten. Ab Vers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ihr sollt nicht töten. Wer aber tötet, der wird im Gericht verfallen. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird im Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Hier in meiner Übersetzung wird dieses Raka wird er zornig genannt. Wer für ihn zornig ist. Also erstmal auf den ersten Blick hört sich so an, dass Jesus diese Gebote aus dem Alten Testament nimmt. Also du sollst nicht töten. Ich sage mal so, wahrscheinlich hat keiner von uns bis jetzt jemand ihn getötet. Von daher können wir eigentlich sagen, es gilt für uns gar nicht. Aber Jesus sagt, es ist da so gesagt worden, aber ich sage euch, dass ihr nochmal tiefer gucken sollt. Und eigentlich hört sich dieses tiefer gucken wie eine Verschlimmerung an. Nicht nur, wenn ich töte, habe ich dann was Schlimmes gemacht, sondern wenn ich dann halt schon zum Hand sagen würde, du Narr, dann müsste ich auch schon bestraft werden. Oder so irgendjemand so ein Urteil, Entschuldigung Hans, das war jetzt, ich wollte gerade zuvor, wie sagst, oder zu Gerda sage, du Idiotin oder irgendwie sowas, also Entschuldigung, nimmt mir nicht übel, aber so, dass dann auch schon das negative Konsequenzen hätte. Nämlich, wie er sagt, fast genauso schlimm, als wenn ich jemanden töten würde. Und das hört sich auf den ersten Blick erstmal so für eine ganz massive Verschlimmerung an, dass Jesus jetzt noch extremer ist, dass er noch mehr Strafen und Verurteilungen und sowas aussprechen würde. Aber ich habe immer wieder gemerkt, auf den zweiten Blick merkt man, dass er da immer wieder zu uns selber zurückführt. Denn zum Beispiel, der Dennis Silk sagt zum Beispiel, normalerweise würde jemand keinen töten. Aber er macht dann immer mal so ein Experiment. Ich nehme mal Monika, der sagt dann immer, er nimmt die adretteste, schönste, sanftmütigste Dame, geht dann auf sie zu und dann reagiert sie schon so ein bisschen, ja, was will der jetzt bei mir? Und dann sagt er, wenn ich ihn jetzt meine Hand um den Hals legen würde, was würden Sie dann machen? Also er führt das dann immer noch so ein bisschen weiter vor und wo er dann sagt, und irgendwann würde dann die Dame auch sagen, ja, ich würde sie so schlagen, dass sie mir nichts mehr machen können oder würde mich so wehren oder zur Not würde ich sie auch umbringen, sagt dann, also sagt, jeder hat im Grunde auch so Dinge, die sich dazu entwickeln können, dass wir auch schlimme Sachen machen. Also es geht nicht nur darum, dass Monika jetzt keinen umbringen würde, was ich denke, was er hoffentlich nie machen würde und ich auch nicht, sondern es geht darum, dass er führt dann dahin, guck mal in dein Herz, was da eigentlich so läuft. Und da ist wichtig, danach zu schauen und das Gott auszuliefern. Ich bin ja gerade am Überlegen, genau, und das macht er jetzt eigentlich bei allen Sachen. Da sagt er nochmal, guck mal genauer hin. Und dann ist es ganz wichtig nochmal, dass es euch jetzt nochmal anhört, er erfüllt das Ganze. Er hat vor, uns da zu helfen, dass wir die Dinge nicht tun müssen, dass wir nicht mit anderen in so schlechten Beziehungen leben, die vielleicht dann für immer vergiftet sind oder dass wir andere nicht verurteilen und solche Dinge. Und ich finde auch dann nochmal, das würde ich gerne in dem Fall nochmal vorlesen, wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich habe, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder oder deiner Schwester, danach komm und bringe Gott deine Gabe dar. Und ich habe das vor 2 Wochen, als ich es auch schon vorbereitet habe, auch nochmal gemerkt, da habe ich überlegt, okay, und da ist mir eine Situation eingefallen, hier steht ja, wenn dein Bruder oder Schwester etwas gegen dich hat, und da ist mir was eingefallen, stimmt, da ist mal was geäußert worden, die hat was gegen mich, das muss ich eigentlich klären. Und dann habe ich darüber gebetet und habe mich aufgemacht, um es zu klären, und zwar wirklich auch zu klären. Also Jesus fordert eigentlich nochmal so auf, zu gucken, dass in den Beziehungen nichts dazwischen steht, dass wir wirklich besser miteinander hinkommen, um nicht so heftige Sachen aufkommen zu lassen. Genau. Dann als nächstes geht es hier zum Beispiel darum, auch, ja, wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage, jemand, der sogar eine Frau ansieht mit begehrlichen Blicken, der hat schon die Ehe gebrochen und. Und dann geht es um Ehescheidung, dass das auch Ehebruch ist. Oder um Schwören, dass keiner schwören soll, weil er hat, Jesus sagt dann auch so, du kannst doch gar nichts verändern, du sollst nicht bei Gott schwören, du sollst nicht bei seinem Thron schwören, du sollst nicht bei Jerusalem, das gehört ja alles gar nicht, du kannst da nicht irgendwas verändern, auch nicht bei deinem eigenen Haupt, denn du kannst deine Haare nicht, gut, heutzutage kann man sie färben, aber hier steht immer schwarz oder weiß werden lassen, also die Grundfarbe kann keiner bei sich selber verändern, wir sollen nur Ja und Nein sagen und nicht schwören, vor allen Dingen nicht bei anderen Dingen. Und dann sagt er auch nochmal, Und dieses, das nächste geht dann um Vergeltung, also das ist früher hieß, er sagt, es heißt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und er sagt dann aber, setzt euch nicht zur Wehr. Kennt ihr das Beispiel, haltet eure Wange hin, dann wenn jemand dir schlägt, dann haltet ihm sogar noch die andere hin, wenn er draufgeschlagen hat, wenn er, das lesen wir einfach nochmal, ja, das, auf das Beispiel möchte ich nämlich nochmal eingehen, und zwar Matthäus 5, ab Vers 38, das die Vergeltung regelt. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biet ihm auch die linke da, die andere da. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen will und ein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Lass mal kurz dabei, dem lass auch den Mantel. Ach nee, wir machen es doch erst fertig, Entschuldigung. Und wenn jemand von dir dich nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh zwei mit ihm. Und noch ein Vers, gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Und ich muss sagen, ich habe diese Sätze immer gewusst. Und zum Beispiel, das gib dem, der dir borgen will. Ich merke, ich mache es manchmal nicht ganz so gerne, aber wenn jemand was von mir haben will, habe ich es mir vorgenommen, wenn ich es kann, und wenn es mir nicht schadet, dann gebe ich demjenigen die Sachen. Und ich habe gemerkt, dass es Segen drauf liegt, jetzt mal ganz praktisch gesagt. Und eine andere Sache zum Beispiel, vor fast 6 Wochen habe ich unser altes Auto verkauft, und weil ich den Bus zum Beispiel so gekauft habe, dass die Versicherung und die Steuer dann noch weiterliefen, als ich den überführt habe, habe ich das mit demjenigen auch gemacht. Ich wollte es eigentlich nicht, aber mein Mann hat es dann vereinbart mit dem, und derjenige hat mich dann im Grunde betrogen. Der hat die Versicherung als weiterlaufen lassen, hat sogar auch gelogen, als sie angerufen hat, hat gesagt, er ist abgemeldet, und haben wir dann halt bei der Zulassungsstelle dort in Göttingen angerufen, hat es halt nicht abgemeldet, und das war auch immer noch so, hat sogar noch ein Knöllchen dann eingefahren, daraufhin, was ich ihm dann zugeschickt habe. Und ich habe mich furchtbar erstmal aufgeregt. Also so, was kann man jetzt machen? Wir hatten dann schon bei der Polizei angerufen, wir hatten versicherungsmäßig das schon mal abgeklärt, dass er trotzdem abgemeldet ist und. Derjenige also hat mich da total übervorteilt und hat auch gelogen, und hat nicht gemacht, was er gesagt hat. Und wie gesagt, wir waren da in heller Aufregung, und erstmal immer wieder ein paar Phasen, 1-2 Wochen wieder gewartet, dass er es macht und weiter, und also relativ viel Geduld auch so gehabt. Aber dann kam ich an so einen Punkt, wo ich dachte, nee, jetzt muss ich eigentlich irgendwas machen. Und als ich dann gebetet habe, hat mich Gott an diesen Vers erinnert, wenn jemand den Mantel von dir fordert, was ja auch schon unrechtens ist, ne? Oder? Na, was fordert er? Hemd. Wenn jemand das Hemd von dir fordert, also wenn ich jetzt zu Monika, ich nehme dich nochmal als Beispiel, zu gehen würde, hier das Kleid, gib mir das jetzt bitte. Habe ich eigentlich gar kein Anrecht drauf, weil es gehört ja Monika, es gehört nicht mir. Und dann steht ja, dann gib ihm auch den Mantel. Also Monika würde mir dann die Jacke auch noch mitgeben, sag ich mal jetzt so. Und an diesen Vers wurde ich erinnert, und habe ich gedacht, hä? Soll ich das jetzt machen in dem Fall? Habe weitergebetet und habe wirklich ganz deutlich gehört, ja, ich soll es so machen. Und auch, habe ich überlegt, ja, warum dann? Und was bringt das ihm, was bringt das mir? Und wird das dann geregelt und sonst was alles? Und vor Gott hatte ich wirklich die Zusage, du wirst dadurch keinen Schaden nehmen. Du wirst dadurch nichts verlieren. Habe ich erstmal gedacht. Und dann konnte ich ehrlich gesagt es meinem Mann gar nicht weitergeben. Ich habe ihm zwar gesagt, hier, ich mache es jetzt so, dass er es jetzt einfach erstmal haben kann und dass ich da nichts weiter unternehme. Ich muss auch nichts unternehmen. Polizei hat gesagt, ich muss nichts machen. Wenn da jetzt eine Straftat zum Beispiel mit dem Auto gemacht hätte, dann würde er trotzdem dafür selber gerade stehen. Also ein bisschen abgesichert habe ich mich schon. Aber auf Jesus habe ich dann einfach gehört und habe gesagt, nee. Und wisst ihr, was dann wirklich passiert ist? Dass ich wirklich auf einmal totalen Frieden dabei hatte. Ich musste mich nicht mehr damit beschäftigen. Vorher, die 3-4 Wochen, das war echt ein Gedanken, Chaos und schwierig, und mein Mann und ich immer wieder und. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich mache es so, wie es Jesus gesagt hat, ich lasse es einfach, bis er es abmeldet von sich aus, und ich gebe ihm einfach noch was dazu, obwohl es nicht gerecht ist, obwohl das nicht verdient und nichts dafür gemacht hat und, mache ich es einfach so. Und das war wirklich klasse, diesen Frieden dabei zu erleben. Ja, und letztendlich habe ich vielleicht 20 Euro dadurch verloren. Aber das müsste ich nochmal genauer durchrechnen, höchstens eigentlich. Also, aber ich habe Seelenheil, von daher kann ich das so ein bisschen verstehen mit selig. Ich kann sagen, ich bin wirklich selig oder glücklich deswegen gewesen, weil ich das so gemacht habe, wie er gesagt hat. Und nehme keinen Schaden daran und habe keinen Schaden genommen. Fand ich total interessant, weil ich wäre von mir aus ganz bestimmt nicht darauf gekommen, das so zu machen. ich hätte da terrorisiert, jeden Tag an, hatte ich vorher auch schon gemacht, dauernd angerufen und, bis ich ihn so lange genervt habe, bis er betroffen und. Aber der andere Weg war wesentlich, für mich auf jeden Fall wesentlich entspannender und einfacher. Genau. Dann kommt, heißt das, die Erfüllung des Gebotes der Nächstenliebe. Das kennt ihr bestimmt auch. Da steht im Alten Testament, liebe deinen Nächsten, wie dich selbst. Nee, doch, ja. Du sollst deinen Mitmenschen lieben, steht im Alten Testament, und du sollst deine Feinde hassen, so steht es im Alten Testament. Jesus aber sagt, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Also dieses liebt eure Feinde, wisst ihr ja, dass es wirklich was ganz revolutionär anderes ist. Und letztlich ist das auch nicht möglich, dass wir das können. Ich habe schon immer mal überlegt, wie das dann gehen könnte, aber ich schaffe es nicht, Feinde zu lieben, sondern ich schaffe es nur, wenn ich das mit Jesus verhandle, wenn ich ihn damit reinnehme, wenn ich sage, hier, guck mal, du weißt, was mich da so nervt oder was die mir wollen und. Aber dann die Menschen auf irgendeine Art zu lieben, das muss ja nicht auch unbedingt jetzt so eine herzliche Liebe sein, die überströmend den anderen umarmt und sonst was alles. Liebe hat ja ganz, ganz viele Facetten, wie sie auch ausgedrückt werden kann. Zum Beispiel bei jemandem habe ich mal, der mir echt was Negatives auch wollte, ein Arbeitskollege, einfach nur mal immer so kleine Aufmerksamkeiten gemacht, ne? Und da wusste ich einfach, ich kann, was Jesus sagt, tun. Ich kann auch die segnen, segne die euch verfolgen und sowas alles. Ja, genau. Ich glaube, schickt. Insgesamt reicht schon von der Zeit her. Okay, und dann kommt noch, das sind diese fünf, schreibe ich nochmal ganz kurz hin, ein bisschen. Ich mache jetzt etwas schneller. Das sind diese fünf Gebotserfüllungen, schreibe ich es mal hin. Ich habe dann hier so einen viel besseren. Aber wo Jesus uns immer wieder zusagt, er wird das halt machen, ne? Er wird es erfüllen. Das finde ich an dem Fall immer so praktisch. Ich selber hätte dann das nicht machen können, bei dem Beispiel, was ich eben erzählt habe, sondern indem ich mich an ihn gewendet habe, habe ich von ihm den Hinweis gekriegt, von ihm die Kraft gekriegt, von ihm diesen Frieden und sowas alles bekommen. Gut, danach kommen insgesamt sehr viele Warnungen und Hinweise von Jesus. Und da möchte ich jetzt, das geht insgesamt von also als nächstes jetzt im Kapitel 6 kommen, wird das so überschrieben, wahre und falsche Frömmigkeit. Ich sage mal ganz grob, ich war ein bisschen überrascht, dass Jesus diese Punkte jetzt für Frömmigkeit anführt. Wir kennen das wahrscheinlich schon, so und zwar beim Beten, sagt er, ne? Wie wir beten sollen, wollen nicht plappern, sollen zu Gott beten und nicht unbedingt vor den Menschen erscheinen. Dann auch das Fasten an zweiter Stelle, fand ich, geben, Entschuldigung, an erster Stelle können wir ihn geben, was ich an andere weitergebe. Also er sagt hier Almosen oder den Armen geben oder solche Dinge. Also eine Gebe-Identität ist Jesus wirklich auch sehr wichtig, aber aus den richtigen Motiven raus. Und dann auch das Beten ist sehr wichtig, das Fasten ist sehr wichtig. Und dann hat Jesus nochmal so einen ziemlich ausführlichen, langen Text auch über Reichtum. Und der geht von Matthäus 6, Vers 19 bis 34. Insgesamt, und zwar sagt er am Anfang schon, du sollst nicht eigensüchtig sein. Und ganz wichtig ist, wie du mit Geld umgehst. Dienst du dem Geld oder dienst du Gott? Man kann nicht beiden dienen. Er sagt, einen kann man nur dienen, bei dem anderen macht man es anders. Und dann auch dieses, was mir ganz lange immer so ein Lieblingstext war, war Gottes Reich und irdische Sorgen. Also wo dann so drin steht, dass wir uns keine Sorgen machen brauchen. Und das muss ich sagen, habe ich früher mal total geliebt. Wahrscheinlich auch, weil ich so anfällig war für Sorgen. Mir über Dinge Sorgen zu machen. Und immer wieder dieses zu schauen, was sagt Jesus dazu, lest mal durch. Irdische Sorgen, er sagt, sorgt euch nicht. Ihr braucht euch nicht zu sorgen, und zwar einfach, weil er auch Gott kennt. Das ist auch so ein Ziel Jesu, dass er uns Gott vorstellt. Ich schreibe es einfach mal jetzt nach unten drunter. Und dass er sagt, letztlich dann auch, wir sollen so vollkommen werden wie Gott. Es geht darum, Gott immer mehr kennenzulernen, mitzukriegen, wie er ist. Nämlich an dem Punkt zum Beispiel, wie jemand, der auf jeden Fall für uns sorgt, dass wir nie daran zweifeln sollen, dass er für uns sorgt und dann auch selber so vollkommen werden wie Gott, dass wir uns wirklich nicht sorgen müssen, egal in welcher Lebenssituation wir sind. Wenn das Konto bezogen ist, wenn sonstige Dinge kommen und, was alles kommen kann, was uns Sorgen machen kann, können alle kommen, aber ich muss mich trotzdem nicht sorgen. Und ich sage jetzt nur noch mal zwei Sachen, die ich einfach so als aus meinem Erleben her weitergebe. Das war früher immer so mit wichtig. So, manchmal merke ich auch noch, dass Sorgen jetzt auch noch ein Thema bei mir sind. Und dann ist wichtig, zu Gott zu kommen und keine Sorgen zu machen. Aber zum Beispiel dieses, der nächste Vers geht dann ab Vers 7, Warnung vor Urteilen. Und wir hatten das im Hauskreis mal sehr ausführlich, sehr lange gehabt, dass wir erkennen, dass wir ziemlich schnell im Urteilen sind. Also wenn ich jemanden sehe, manchmal urteilen wir dann schon sofort. Nur vom Äußeren oder vom Gesichtsausdruck oder was alles so ist. Und Jesus warnt uns ganz massiv davor, nicht zu urteilen oder auch nicht zu richten. Nämlich urteilen heißt so, ich weiß, warum der andere bestimmte Dinge macht. Einmal kann da Missverständnis drin liegen, denn es ist ja oft nicht so. Jetzt neulich bin ich Zug gefahren und da haben zum Beispiel Kinder so ganz massiv rumgelärmt und der Vater hat gar nicht nach denen geguckt und. Und da habe ich es falsch eingeschätzt. Der Vater war einfach total traurig, ne? Der konnte sich dann gar nicht um die Kinder. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man schätzt Situationen bei anderen falsch ein, können Missverständnisse sein und ich habe nicht das Recht, über andere zu urteilen oder zu richten. Für uns als Gemeinde ist wirklich ganz, ganz wichtig, den anderen so stehen zu lassen, wie er ist. Nicht zu urteilen. Wenn er möchte, kann man über Sachen reden und man kann Soto machen und alle möglichen Dinge versuchen, besser hinzukommen mit Dingen, aber nicht urteilen übereinander. Und zwar, hier sagt er auch, damit ihr selber nicht geurteilt wird. Also Jesus liegt wieder an uns. Er liegt nicht darum, dass er uns jetzt ein Gesetz aufgeben will. Ihr sollt nicht urteilen, sondern ihm liegt es wiederum an uns, damit ihr nicht verurteilt wird. Und denn es ist oft so, es kommt manchmal oft schlimmer zurück, als wir es machen. Ich habe es mal erlebt, da habe ich mal jemanden so gedacht, ach, das alles so richtig ist und ich würde es anders machen und. Und dann habe ich auf einmal so eine ganz massive Rückwelle gekriegt an Vorurteilungen. Ne? Verurteilung. Urteilt nicht, damit ihr nicht verurteilt wird. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet wird. Also das ist oft sogar noch schlimmer, was an Rückmeldung kommt. Genau, das sind so diese Warnungen und Empfehlungen, die Jesus ausspricht. Und ich denke, die sind für uns als Gemeinde auch sehr wichtig, zum Beispiel auch beten. Sagt einfach, bittet, dann wird euch gegeben, sucht, findet. Das sind so bekannte Worte, die ihr auch kennt. Dann sagt er auch zum Beispiel, vor falschen Propheten warnt er, dass die kommen werden und dass wir danach gucken sollen, dass wir halt nicht auf falsche Propheten reinfallen, denn wir sollen nach den Früchten gucken, zum Beispiel als eine Möglichkeit zu gucken, was hinten rauskommt. Dann auch vor Selbsttäuschung, und das ist wieder so ein sehr bekanntes Beispiel mit diesem Balken und dem Splitter. Was siehst du, den Splitter im Auge des anderen, aber deinen eigenen Balken siehst du nicht? Also Jesus, was ich immer wieder so merke, ist, er fordert uns auf, bei uns selber zu gucken. Und ich kann auch nur bei mir selber anfangen. Ich kann beim anderen anfangen, aber es bringt nichts. Ich merke immer wieder, es hilft wirklich, mehr bei mir anzufangen. Manchmal kann uns das helfen, wenn ich einen Splitter bei jemand anders sehe, zu gucken, habe ich da nicht auch was von? Also das ist für mich im Moment so eine Frage, da erst zu gucken, mache ich das vielleicht genauso oder vielleicht noch schlimmer und solche Dinge. Das ist so eine Regel. Und dann gibt es noch eine goldene Regel. Und die finde ich besonders wichtig. Die steht Matthäus 7, Vers 12. Und als ich die mal jemanden gefragt habe, weil er kannte die goldene Regel, dann hat er gesagt, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Das kennt er bestimmt, ne? Das ist so das, was in den Sprachgebrauch übergegangen ist. Aber Jesus sagt gar nicht dieses, was du nicht willst, tu ihnen, sondern er sagt alles, was ihr wollt, dass die Leute euch tun. Das tut ihnen auch. Und da habe ich so gemerkt, für mich ist es dran, immer wieder zu gucken, in jeder Beziehung, was will ich von dem anderen? Ich habe mich richtig mal hingesetzt und habe so eine Liste gemacht, was will ich vom anderen, wie er mit mir umgeht. Und dann zu gucken, dass ich so mit ihm umgehe. Wie er es macht, nur als Spiegel oder als Reflexion oder weil er das verdient hat und. Sondern dieses, wie ich es möchte, dass ich nach dem handle. Und dass es wirklich jesusgemäß einfach ist. Denn dies ist das Gesetz, hier steht nochmal die Verheißung, Was ihr wollt, dass die Leute euch tun, das tut ihnen, denn das ist das Gesetz und die Propheten. Also in dem Fall erfüllt Jesus auch wieder, indem er sagt, guckt bei euch selber, was in euch drin ist, und ihr werdet nichts Negatives für euch wünschen von anderen. Das ist das Göttliche in euch auch. Und das tut anderen. Und damit erfüllt er dann auch das Gesetz. Ja. Ich denke, geschickt. Genau. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und so geduldig dabei wart. Und ich hoffe, dass ich es verständlich gebracht habe. Und wie gesagt, wünschen würde ich mir einfach, dass ihr euch die Bergpredigt von Matthäus 5 bis 7 einfach mal durchlest und selber guckt, was für euch dran ist. Vielen Dank.
Ja, Ruth, Dankeschön durch die Einführung.